Was passiert bei plötzlichem Sauerstoffmangel in der Höhe? Welche medizinischen Voraussetzungen müssen Piloten erfüllen? Und wie wirkt sich Stress auf die Flugtauglichkeit aus? In dieser Folge sprechen wir mit einem erfahrenen Fliegerarzt über die wichtigsten medizinischen Aspekte der Luftfahrt, von Tauglichkeitsklassen bis hin zu präventiven Maßnahmen für Privatpiloten. Hört rein und erfahrt, worauf es ankommt, um gesund und sicher in der Luft zu bleiben.
Moin in der Privatpiloten-Lounge.
Und damit moin und herzlich willkommen in der Privatpiloten-Lounge. Ich sage ganz herzlich Hallo nach Stade, lieber Johann. Moin.
Moin Fritz, moin in die Heide.
Moin moin. So, wir sprechen heute über ein ganz wichtiges Thema, nämlich die Flugmedizin. Das haben wir bisher noch nie aufgegriffen. Und dazu haben wir uns meinen Fliegerarzt des Vertrauens eingeladen, Dr. Med. Oliver Brock. Der ist in Hamburg zu Hause, der ist Fliegerarzt und auch Allgemeinmediziner oder Facharzt der Allgemeinmedizin. Was genau, das würde er uns aber gleich erklären. Er fliegt selber seit 43 Jahren PPL und ich sage ganz herzlich hier willkommen zu unserer Podcast-Sendung, lieber Oliver.
Ja, schönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Wir sind auch sehr gespannt auf das heutige Thema. Das wird ja immer so ein bisschen stiefmütterlich, ja, behandelt. Und da wollen wir heute mit dir mal zusammen in Medias Res gehen. Und dementsprechend, lieber Johann, you have control.
Wunderbar, I have control. Ja, Oliver, wie wird man denn eigentlich Fliegerarzt?
Ja, gute Frage. Bei mir war es so, dass ich erst das Hobby Fliegen hatte. Ich hatte das große Glück, während meiner Bundeswehrzeit einen Flugschein machen zu können. Nicht bei, aber während der Bundeswehr. Und nun bin ich ein bisschen auch familiär vorbelastet. Mein Vater war schon Fliegerarzt in Hannover und da dachte ich, Mensch, das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden, warum nicht? Macht Spaß. Und habe dann sehr bald nach Ende meines Studiums auch mit der speziellen Weiterbildung für Flugmedizin begonnen. Man muss letztendlich, um nachher Piloten untersuchen zu dürfen, beim Luftfahrtbundesamt zugelassen werden als Fliegerarzt oder als flugmedizinischer Sachverständiger, so heißt es offiziell. Und aus dieser Formulierung hört man schon, dass man nicht einfach nur so nach Gutdünken irgendwie Medicals verteilt oder auch nicht, sondern dass wir natürlich ziemlich strenge Anforderungen haben, was die Tauglichkeitskriterien haben, also die Anwendung der Kriterien haben. Wir selber als Sachverständige werden auch alle 3 Jahre vom Luftfahrtbundesamt neu zugelassen, müssen dafür bestimmte Fortbildungen nachweisen und beweisen, dass wir unsere Medicals korrekt durchgeführt haben. Und das ist im Grunde genommen so ähnlich wie mit technischen Betrieben, die ebenfalls alle 3 Jahre neu zugelassen werden und auch vorher, genau wie wir, jedes Mal auditiert werden vom Luftfahrtbundesamt.
Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, das Thema Medical. Was genau umfasst denn so ein Medical? Wenn wir jetzt mal erstmal für die Privatpiloten beim Class 2 bleiben.
Die Flugtauglichkeitsuntersuchung ist tatsächlich auch nach den Kriterien der ärztlichen Kunst letztendlich durchzuführen. Das heißt, wir machen immer eine sogenannte Anamnese, also Vorgeschichtserhebung. Wir machen immer eine körperliche Untersuchung. Und was immer bei jedem Piloten ist, egal ob es der 14-jährige Segelflieger ist oder der grauhaarige Airline-Kapitän, immer mindestens eine Urinuntersuchung und einen Sehtest. Mhm. Abhängig von den Tauglichkeitsklassen und vom Alter des Piloten kommen unter Umständen noch spezielle technische Untersuchungen hinzu. Das sind zum Beispiel ein Ruhe-EKG beim Klasse 2 Erstuntersuchung. Jeder, der Privatpilot werden möchte oder Lappelpilot, eine Lappellizenz erwerben möchte, muss am Anfang ein Ruhe-EKG haben, egal wie alt er ist. Nachher werden diese EKGs etwas häufiger, auch pflichtmäßig. Man muss also dann abhängig vom Alter alle 2 bis 5 Jahre dann dieses EKG beim Fliegerarzt machen oder mitbringen, frisch mitbringen. Urinuntersuchung ist auch klar und auch jedes Mal ein Sehtest. Die meisten Fliegerärzte machen das selber. Manche Piloten gehen vorher zu ihrem Augenarzt, müssen dann aber diesen Sehtest auf einem EASA-Formular mitbringen. Das ist meistens notwendig, wenn die Leute spezielle Augenerkrankungen hatten oder Operationen oder sich die Augen haben lasern lassen. Sowas in der Richtung.
Diese heutige Podcast-Folge wird euch präsentiert von pilotenbedarf.de. Einfach mal reinschauen.
Und gerade wir jungen Piloten denken ja auch immer, wir sind die Überflieger und kommen dann wahrscheinlich mit der Anforderung, mach mir gleich mal ein Class 1, auch wenn ich es gar nicht brauche. Was ist denn da der Unterschied?
Der Unterschied ist erstmal, Class 1 Medicals sind für gewerbliche Piloten, also für Leute, die ein CPL oder ATPL Flugzeug, Hubschrauber haben oder haben möchten. Das bedeutet, die EASA, unsere Europäische Flugsicherheitsbehörde, hat da gesagt, die Erstuntersuchung für diese gewerblich tätigen Piloten, die muss ein Aeromedical Center machen. Davon gibt es derzeit in Deutschland 4. Da muss man also tatsächlich dann einen ganzen Tag hinfahren, sehr, sehr viele umfangreiche Untersuchungen machen. Das kann der normale Fliegerarzt vor Ort nicht. Das heißt, er könnte es, aber er darf es nicht. Also die Erstuntersuchung für Gewerbspiloten muss in einem Aeromedical Center stattfinden. Alle folgenden Untersuchungen für die gewerblichen Piloten wie auch Erst- und Nachuntersuchungen für die Privatpiloten, die können beim Fliegerarzt um die Ecke stattfinden.
Alles klar. Aber wenn ich einen Class 2 habe und auf einen Class 1 praktisch upgraden möchte, weil ich jetzt eine CPL anfange, dann muss ich auch zu diesem Testcenter gehen.
Korrekt. Für jede Erstuntersuchung Klasse 1 muss ein Aeromedical Center aufgesucht werden. Die Nachuntersuchungen nochmal, die können dann wiederum beim Fliegerarzt vor Ort gemacht werden.
Gibt es von der EASA bestimmte Anforderungen, die irgendwie neu dazugekommen sind oder anders sind, als was es vom LBA gab?
Nein, das LBA ist letztendlich nur ausführende Behörde. Die EASA bestimmt die Regeln für die 27 EU-Staaten plus Norwegen plus Schweiz plus Liechtenstein und plus Island. Diese 4 letztgenannten, die sind auch bei der EASA dabei, obwohl sie nicht in der EU sind. Das muss man wissen, wenn man da zum Beispiel beruflich tätig ist und möchte sein Medical verlängern, kann man auch dort sein Medical machen. Das wird dann in den anderen Mitgliedstaaten anerkannt. Jetzt wird es ein bisschen tricky, denn man wird immer gefragt, wo liegt denn die Lizenz? Und da, wo die Lizenz liegt, in dem Land, wo die Lizenz liegt, da muss auch die medizinischen Unterlagen, die müssen dorthin geschickt werden. Das bedeutet, ich habe immer mal auch wieder Piloten, die sagen, ja, meine Lizenz liegt in Österreich oder in Spanien oder in Portugal. Dann muss ich nach Abschluss der Untersuchung die kompletten Unterlagen an die jeweilige Behörde schicken.
Aber du musst denn von diesen Behörden nicht anerkannt sein.
Nein, genau. Es reicht, wenn ich darf und kann nur von einer Behörde in Europa anerkannt sein. Ich darf also nicht von zwei verschiedenen Behörden anerkannt sein. Selbst wenn ich jetzt eine Praxis in Spanien hätte, dann müsste ich fürs LBA eine Zweigpraxis dort anmelden. Ja, gibt es, ne? Aber ist sehr selten sowas. Vielleicht in grenznahen Gebieten, aber wie gesagt, die gegenseitige Anerkennung der EU-Staaten untereinander plus die 4 Extrastaaten klappt eigentlich ganz gut. Die Fliegerärzte wissen auch, wie es dann geht und wohin man die Sachen schicken muss.
Jetzt hattest du ja schon einige Verfahren einige Sachen, die da untersucht werden, genannt, an die sich wahrscheinlich jeder von uns irgendwie erinnern kann. Eine sehr lustige Sache am Ende des ist ja immer dieses tolle psychologische Gespräch, was so ein bisschen ist wie dieses Einreiseformular in Amerika, kreuze bloß nichts Falsches an. Ja. Ob du Terrorist bist oder irgendwie sowas. Ja. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? War das schon immer Teil davon? Oder?
Also die Tauglichkeitsrichtlinien haben schon immer umfasst natürlich auch die psychologische, sage ich mal, nicht Begutachtung, das wäre etwas zu hoch gegriffen, aber Einschätzung des Piloten oder der Pilotin. So, das war alles ganz locker, lief so nebenher, wurde nicht weiter großartig herausgestellt, bis zum Germanwings-Unfall. So, Germanwings-Unfall, jeder kennt es, wo ein psychiatrisch erkrankter First Officer das Flugzeug im erweiterten Suizid in den Boden geflogen hat. Danach wurde von der EASA eine Taskforce gegründet, die einige Sachen gemacht hat. Das fing also bei den Cockpit-Türen an. Die waren eigentlich auch schon nach 9-11 da. Aber jetzt geht es nochmal um die Notöffnungsmöglichkeiten von Cockpit-Türen. Da wurde was gemacht. Dann gab es zum Beispiel auch eine neue die ist auch schon aktiv, eine europäische Datenbank für Klasse 1 Piloten, für die Gewerbspiloten. Das bedeutet, wenn ein Pilot Klasse 1, CPL oder ATP bei mir rausgeht, muss ich die wichtigsten Daten des Medicals im Internet in einer Datenbank abspeichern. Das ist meine Verpflichtung. Da steht dann drin, Pilot so und so, Klasse 1, erteilt mit Auflagen, ohne Auflagen, gültig bis. So, damit soll verhindert werden, ein Doktor-Hopping über die Grenzen. Mhm. Wenn also ein gewerblicher Pilot in Deutschland zum Beispiel untauglich wäre, kann er nicht einfach nach Belgien fahren, nur als Beispiel, und sich dort mit den richtigen Antworten durchmogeln. Das funktioniert nicht, spätestens beim Abgleich in dieser Datenbank. Wenn er in Deutschland untauglich ist, in Belgien aber tauglich, dann fällt das in dieser Datenbank auf und dann wird nachgefragt, wie das sein kann. Mhm. Das ist auch ein Ding dieser Taskforce. Und das Dritte war, dass die Fliegerärzte doch gehalten wurden, noch mehr auf die psychologische oder psychiatrische Komponente zu achten. Dafür gibt es keine feste Vorgabe, wie man das machen muss. Wir haben vom Luftfahrtbundesamt eine Arbeitshilfe bekommen in Form eines Fragebogens. Mhm. Doppelseitiger Fragebogen mit positiv, negativ formulierten Fragen. Ich sehe Zustimmung durch Nicken. Jeder hat das wahrscheinlich schon mal gemacht. Dieser Fragebogen ist eine Arbeitshilfe. Man kann das machen, um grob einzuschätzen, gibt es ein Problem oder nicht, vor allen Dingen bei Piloten, die man nicht kennt. Mhm. Wenn man jemanden allerdings schon ein bisschen kennt, über die Jahre hinweg, dann bemerkt man durchaus schon Veränderungen, auch die einer näheren Nachforschung bedürfen. Das ist schon ganz wichtig. Das ist diese psychologische Komponente seit Germanwings.
Okay, du hattest es vorhin auch schon gesagt mit dem Lappel. Gibt es denn irgendwelche Unterschiede zwischen den Anforderungen beim PPL und beim Lappel?
Ja, nochmal kurz zur Geschichte des Lappel. Der Lappel war letztendlich eine Forderung aus der Zeit, als das United Kingdom noch in der EU war. Die waren große Pusher und haben in ihrem eigenen Land auch schon eine nationale Lizenz gehabt, die Sub-ICAO-Level ist. Die ICAO als Vereinigung der Zivilluftfahrt hat auch bestimmte Grundlagen der Flugmedizin erarbeitet. Die gelten für alle Mitgliedstaaten. Die Engländer haben das dann für sich schon mal gemacht und haben das dann auch in die EU reingebracht. Ab 2013 gab es dann also diesen Lappel als Lizenz und das dazugehörige Medical. Das wurde dann in der EU auch so dazugenommen. Und man muss sagen, ja, es ist quasi eine EU-weite nationale Lizenz, nicht auf das Land beschränkt, sondern auf die komplette EU. Das Lappel, es betrifft die Lizenz und auch das Medical, mit anderen Worten. Der große Unterschied ist, ich kann mit diesem Medical und auch mit der Lizenz außerhalb der EU nichts anfangen. Mhm. Kein Mensch kennt das dort, kein Mensch weiß, was die Voraussetzungen sind dafür. Und deswegen wird es auch nicht anerkannt bei irgendwelchen Umschreibungen oder Validierungen. Bestes Beispiel, USA. Wer in den USA fliegen möchte, kann sein Klasse 2 Medical dort validieren lassen, zusammen mit der Lizenz. Es muss gültig sein, das wird dann auch anerkannt, alles fein. Wenn ich aber nur ein Lappel Medical habe, in Anführungszeichen nur, dann kann ich das nicht validieren lassen und ich kann auch nicht mit einer Validation in USA fliegen. Dann müsste ich einen eigenen Schein dort machen. Der zweite Unterschied ist, und das war die Idee auch der Engländer und vieler anderer, dass man versucht hat, zumindest zeitlich die Untersuchungsintervalle etwas zu strecken. Hm. Mit der EASA-Gesetzgebung war es so, dass wir neue Zeitintervalle bekamen, die zwischen den Untersuchungen liegen müssen. In der EASA ist es so, dass man bis 40 nur alle 5 Jahre zum Fliegerarzt muss, vorausgesetzt, man hat nichts. Zwischen 40 und 50 muss man alle 2 Jahre zum Fliegerarzt, vorausgesetzt, man hat nichts. Und der Fliegerarzt sagt, nee, du musst bitte öfter kommen. Und ab 50 muss man jährlich kommen im Bereich der EASA als Klasse 2 Privatpilot. Das Lappel Medical ist so, dass man ab 40 grundsätzlich bis zum Schluss, bis man nicht mehr fliegt, nur alle 2 Jahre kommen muss, vorausgesetzt, man hat nichts. Ganz wichtig ist zu wissen, dass die Untersuchungskriterien die gleichen sind. Das heißt, wir sind gehalten, nach den Regeln der Flugmedizin zu beurteilen. Also, wir haben zwar etwas weniger technische Anforderungen und es gibt auch bestimmte Krankheitsbilder, da kann der Fliegerarzt selber mehr entscheiden, ohne das Luftfahrtbundesamt fragen zu müssen. Trotzdem sind wir gehalten, grundsätzlich auch nach den Regeln der Kunst, also in diesem Fall auch nach den Regeln der Klasse 2, zu beurteilen. Es sind nur weniger Untersuchungen und bei manchen Krankheitsbildern kann der Fliegerarzt eben selber entscheiden, während bei Klasse 2 bei manchen Krankheitsbildern immer die Behörde mit im Boot ist. Das ist dann die sogenannte Konsultation. Wenn der Privatpilot einen Herzinfarkt hatte zum Beispiel, dann muss der Fliegerarzt die Daten dazu sammeln, dann muss man 6 Monate warten und dann kann der Fliegerarzt eine Konsultation mit dem Luftfahrtbundesamt, mit dem dortigen Referat Flugmedizin machen. Dort sitzen auch Fliegerärzte oder Ärzte, die eine Medical Assessoren sind, medizinische Assessoren, so heißen sie offiziell. Und dann zusammen mit dem Fliegerarzt überlegen, geht das und wenn ja, unter welchen Umständen.
Genau. Dazu und nach macht 5 Jahren hört man dann irgendwann vom LBA, ne?
Das ist ein anderes Thema. Es ist ein sehr, ja, schon fast politisches Thema. Ja, das, da gab es ja schon diverse Aktionen im Internet, weil das alles zu lange dauert. Ja, ist ab und an ein Problem. Man bemüht sich, dass es besser wird. Und sind als Fliegerärzte vor Ort allerdings da ziemlich die Hände gebunden. Wir können da nichts machen und die Piloten irgendwie auch nicht. Das ist woanders aufgehängt.
Ist sicherlich unbefriedigend, ja. Du hattest es jetzt immer wieder so schön gesagt, wenn man denn nichts hat. Was sind denn so die häufigsten Probleme, die dazu führen, dass man entweder eine Einschränkung bekommt oder dann das Medical nicht bekommt?
Gut, Einschränkungen fängt im Grunde schon an, wenn man nur eine Brille trägt oder tragen muss. Das ist letztendlich schon eine Limitation, die in das Medical eingetragen wird mit einem 3-Buchstaben-Kürzel. Das ist natürlich relativ häufig, auch bei jungen Menschen. Je älter die Pilotinnen und Piloten werden, desto mehr kommt natürlich die medizinische Statistik mit ins Spiel. Je älter man wird, desto häufiger hat man auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, irgendwelche Herzerkrankungen, Stoffwechselerkrankungen wie ein Diabetes und so weiter und so fort. Und das ist im Grunde genommen bei den älteren Piloten das Hauptproblem, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Stoffwechselerkrankungen. Und bei den Jungen tatsächlich, gerade auch bei den Erstuntersuchungen, haben wir in den letzten Jahren doch immer mehr Leute, die sagten, ja, ich habe ADHS als Kind oder als Jugendlicher gehabt. Und jetzt bin ich 25 und habe nichts mehr und möchte jetzt gerne fliegen. Also das kommt relativ oft vor. Oder ich hatte eine Zeit, wo ich Depressionen hatte und deswegen auch Medikamente nehmen musste. Oder ich war sogar mal stationär in einer psychiatrischen Klinik. Das ist doch etwas öfter geworden.
Okay, spannend. Bin ich denn verpflichtet, dir Bescheid zu geben, wenn ich irgendwie was hatte? Also klar, beim Herzinfarkt kommen die meisten noch irgendwie drauf, aber oder warte ich einfach, bis wir uns das nächste Mal in 2 Jahren sehen?
Ja, also man kann das alles schön nachlesen in den EASA Easy Access Rules Part Med. Da gibt es Internetlinks, da kann man sich die aktuellen Versionen immer anschauen. Da steht in den Präambeln immer drin, der Pilot ist verpflichtet, sich zu melden beim Flugmediziner, also Aeromedical Examiner oder Aeromedical Center, je nachdem, wo er angebunden ist. Da stehen zum Teil auch noch Betriebsärzte drin. Das ist aber in Deutschland nicht umsetzbar, weil Betriebsärzte hier keinen Zugriff auf die anderen Akten haben. Das wird schwierig, deswegen sind die rausgenommen. Piloten sind verpflichtet, sich zu melden, wenn sie zum Beispiel eine größere Operation haben oder wenn sie neu dauerhaft Medikamente einnehmen müssen. Da geht es dann um die Frage, welches Medikament nimmt er? Wie oft? Was ist es? Und vor allen Dingen, warum? Warum? Was ist die zugrunde liegende Erkrankung? Macht nicht die an sich schon untauglich oder ist es vielleicht nur das Medikament, das durch die Nebenwirkungen irgendwie nicht mit der Flugsicherheit kompatibel ist? Schwangerschaft ist auch sinnvoll zu melden, bei Privatpiloten eher nicht so, aber im Verkehrscockpit haben wir auch ja, schon ziemlich viele Frauen Und die werden allerdings in der Regel vom Arbeitgeber immer sowieso sofort aus dem Cockpit rausgenommen, sobald die Schwangerschaft bekannt ist.
Mhm. Welche Erkrankungen sind denn so Erkrankungen, wo du sagst, okay, also da bist du dann sofort raus, da brauchen wir gar nicht weiter gucken?
Ja, gut. Man denkt immer, naja, Bein ist ab oder so. Nee, das ist gar nicht mal so. Es gibt ja schon Flugzeuge mit Behindertenausstattung, mit Handgas und Handbremse und so weiter. Das ist erstaunlich, was da möglich ist, auch in der Umrüstung. Ist natürlich immer im Einzelfall zu beurteilen und natürlich auch sehr, sehr teuer, so ein Flugzeug umzurüsten. Aber ist theoretisch möglich. Wo man sofort raus ist, sicherlich ist, wenn man irgendwelche schwerwiegenden Krebserkrankungen hat mit Metastasen oder Epilepsien, die neu plötzlich auftreten, weil man einen Hirntumor hat oder sowas in der Richtung. Auch der Verlust der Sehkraft eines Auges ist für den Wiederholer zum Beispiel nie kein K.O.-Kriterium. Das muss man wissen. Wenn ich Beginner bin, wenn ich mein erstes Medical machen will und ich habe nur ein Auge, dann wird das nichts. Oder ein funktionales Auge. Wenn ich aber schon einen Pilotenschein habe und dadurch eventuell auch nachweisen kann durch einen Checkflug mit Fluglehrer, dass ich das Räumliche trotz des Verlustes der Sehkraft einschätzen kann und damit auch trotzdem sicher landen kann, dann kann ich tatsächlich damit auch eine Tauglichkeit theoretisch erlangen. Das andere Auge, das verbleibende mit Sehkraft, muss allerdings dann auch voll funktional sein.
Okay, also schon sehr viel möglich, wow. Es gibt ja immer mal wieder am Platz so Diskussionen bezüglich älteren Piloten und wie lange sollten die fliegen und kann man den jetzt noch guten Gewissens fliegen lassen? Und dann wird das ja auch ganz gerne dann immer so im Verein so auf den Fliegerarzt abgeschoben. Naja, wenn der Fliegerarzt das gesagt hat, dann kann er noch fliegen. Gibt's aus medizinischer Sicht irgendwelche Sachen, wo man dann sowas wie eine Altersgrenze einführen sollte?
Also erstmal, es gibt keine Altersgrenze. Das wäre ja Diskriminierung. Mhm. Apropos Alter, ich habe vorhin gesagt, ich fliege schon irgendwie 43 Jahre. Ich fühle mich 35 Jahre alt und in meinem Pass steht irgendwas mit 60 und so. Aber so, und man ist immer so alt, wie man sich fühlt. Das führt natürlich dazu, dass auch gerade bei älteren Piloten der Verlust von Sinnesfähigkeiten und der Tritt irgendwann mal ein, früher oder später, bei manchen spät, bei manchen schon ein bisschen eher. Sinnesfähigkeiten heißt hören, sehen, fühlen und heißt natürlich auch mental das Ganze abarbeiten können, reagieren können. Das wird oft durch Erfahrung kompensiert, einige Jahre. Das ist im Grunde genommen genau wie beim Autofahren. Ein alter, erfahrener Autofahrer, der kann noch ein paar Jahre gut fahren. Trotzdem irgendwann wird es zu wenig, dann ist das Reaktionsvermögen nicht mehr da, das Seh- und das Hörvermögen, das kann man ja einfach prüfen, aber Reaktionsvermögen zum Beispiel ist so ein weicher Faktor, wenn wir die Piloten ein paar Mal sehen und eventuell auch sogar selber Flugerfahrung haben, dann wissen wir, worauf es ankommt, dass man auch mal ein bisschen schnell reagieren muss, dass man den Überblick behält, dass man aber auch zum Beispiel den Kopf einigermaßen ein bisschen drehen können muss, um den Luftraum beobachten zu können. Wenn man komplett eingesteift ist, man kann nur noch gerade ausgucken, dann wird das schwierig. Eine generelle Altersgrenze gibt es nicht. Ist auch so meines Wissens nicht geplant.
Ja, wie du sagst, solange man sich fit fühlt und das auch wirklich unter Beweis stellen kann, warum nicht?
Ja, genau. Es muss objektivierbar natürlich irgendwo bleiben. Und es gibt ja in USA mittlerweile auch ein Medical, was man per Selbsterklärung sich selber ausstellen kann und sagt, ja, ich bin soweit fit, ich habe diese und jene Erkrankung nicht. Mhm. Achtung, USA ist ein anderes Rechtssystem. Ja, und wenn man so Pilot ist in USA und hat so ein Medical und möchte gerne ein eigenes Flugzeug betreiben, wird man Probleme bekommen mit diesem Medical. Der Versicherer wird es nicht akzeptieren. Die werden sagen, mach bitte ein Klasse 2 Medical oder in USA wäre es dann Klasse 3. Mach das PPL Medical. Und dann können wir dich versichern, weil diese Selbstdeklaration natürlich auch dazu verleitet, sich ab und zu mal selber zu überschätzen. Und auch das kennen wir vom Flugplatz. Es gibt Kollegen, Kolleginnen, die sich doch dann manchmal ein bisschen auch altersmäßig überschätzen und Dinge machen, die sie eigentlich besser nicht tun sollten. Letztendlich muss man sich immer fragen, würde ich zu diesem Piloten selber einsteigen? Würde ich vielleicht meine Liebste oder meinen Liebsten zu dem ins Cockpit setzen für einen Rundflug? Oder mein Kind oder was auch immer. Ist schwierig und ich muss sagen, ich finde das ein zweischneidiges Schwert. Viele Piloten sind ja nicht alleine im Raum unterwegs, sondern im Verein, am Flugplatz. Die haben Hallenkollegen, selbst wenn die einen eigenen Flieger haben. Die kennen den Flug, nein, das heißt jetzt Betriebsleiter. Sie kennen den Betriebsleiter und man kennt sich auf dem Platz. Und ich kann immer nur appellieren, dass auch die Beobachter, die Fliegerkameraden, die Clubkollegen, wenn die irgendwas sehen und sagen, Mensch, oh, der zittert jetzt ja schon sogar in Ruhe. Nicht nur, wenn er sich bewegt, sondern er zittert schon in Ruhe. Oder der läuft ja jetzt nur noch mit einer Fahne rum auf dem Flugplatz und geht vielleicht sogar damit fliegen. Dass man das offen und ehrlich anspricht. Das ist quasi eine Art CRM, Crew Resource Management, wo man Fehler zu vermeiden, das offen anspricht und sagt, ja, pass mal auf, mir ist aufgefallen, so und so. Muss man sehr mit Taktgefühl rangehen, sehr vorsichtig. Wenn man Pech hat, hat man ein blaues Auge oder hat einen Freund weniger. Das ist dann auch doof. Andererseits, irgendwann muss das gute Gewissen doch mal irgendwo sprechen.
Ich denke auch, dass es sinnvoller ist, jemanden anzusprechen und sich notfalls dann die Rüge abzuholen, als ein schlechtes Gewissen zu haben, wenn der oder diejenige irgendwo dann im Graben liegt.
Ganz genau.
Gut, kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, Medikamente. Gibt es da irgendwas, worauf wir achten sollten?
Ja, grundsätzlich muss das Medikament von der Wirkung und von der Nebenwirkung her kompatibel sein mit der sicheren Durchführung des Fluges. Das hört sich jetzt ein bisschen sperrig an, ist aber irgendwo eigentlich ganz nachvollziehbar. Wir wissen alle Medikamente, die wir vielleicht noch nicht kennen, da wissen wir auch nicht, wie wir darauf reagieren. Habe ich vielleicht eine Allergie? Habe ich vielleicht schwere Nebenwirkungen oder unangenehme Nebenwirkungen? Wenn man sich die Beipackzettel mal durchliest eines Medikaments, dann weiß man, oha, das sollte ich eigentlich besser gar nicht nehmen, weil dann bin ich ja komplett krank, wenn ich das alles jetzt nehme und ich kriege nur die Hälfte davon. Katastrophe. Gut, es ist meistens nicht so schlimm. Trotzdem muss man wissen, das, was da draufsteht, steht da nicht einfach so aus Spaß drauf. Mit anderen Worten, es gibt bestimmte Gruppen von Medikamenten, die sind von der EASA auch zugelassen. Ich zähle da mal ein paar gleich auf, aber ganz vorweg, man muss immer sagen, Medikament hat Wirkung und Nebenwirkung, aber nochmal, die zugrunde liegende Erkrankung, die muss man sich angucken. Macht mich die nicht vielleicht sogar an sich schon untauglich?
Ja, okay. Wenn ich Kopfschmerzen habe und einfach eine Kopfschmerztablette nehme, das ist noch okay.
Ja, ich muss mich fragen, warum habe ich Kopfschmerzen? Mhm. Habe ich eine Migräne? Habe ich einen Hirntumor? Mhm. Oder einfach nur mal ein bisschen Spannungskopfschmerz, weil ich gerade Stress mit dem Betriebsleiter hatte? Mhm. Oder mit meinem Clubkollegen? Ja, also gibt ja tausend Gründe dafür. Mhm. Und letztendlich muss man das immer einschätzen. Es gibt eine schöne Auflistung der EASA, welche Medikamente man nehmen kann. Ich zähle mal so ein paar häufiger auf. Also, Antibiotika zum Beispiel, gerade jetzt in der Winterzeit gerne genommen, immer mal wieder aufgeschrieben von den Hausärzten. Das ist auch in Ordnung so, um die Krankheit letztendlich in den Griff zu bekommen. Aber da muss man sich fragen, wer ein Antibiotikum kriegt, der hat schon ein bisschen mehr. Der hat nicht nur einfach mal einen kleinen Schnupfen. Also zugrunde liegende Erkrankung. Antibiotika haben auch eventuell Nebenwirkungen. Also Schwindel oder einfach Einschränkungen, so ein bisschen Benommenheit zum Beispiel. Sehr, sehr häufig im Frühjahr Antihistaminika. Also das, was man gegen Heuschnupfen nimmt. Na, die Frühblüher sind jetzt ab Februar, März schon unterwegs. Die Haselpollen kommen bald und dann fangen die ersten Leute an, die entsprechenden Antihistaminika einzunehmen. Die können tatsächlich auch Schwindel und Benommenheit erzeugen. Das muss man wissen. Und muss das halt im Zweifel auch weglassen, wenn man weiß, okay, kann ich so nicht nehmen. Oder man fragt seinen Fliegerarzt. Weiteres Ding, Hustensaft, ganz banaler Hustensaft. Die stärkeren Sachen, die man per Rezept kriegt vom Hausarzt, die können zum Beispiel Codein enthalten. Codein ist eine Vorstufe von Morphin. Und Codein kann auch schon sehr, sehr müde machen. Ist doof, wenn man dann eine halbe Stunde vorm Flug das schön Koteintropfen nimmt und oben wird man dann tatsächlich total müde. Man hustet zwar nicht, aber man ist auch viel zu müde und tranig, um ordentlich fliegen zu können. Das ist doof. Was haben wir noch? Normale Schmerzmittel, hattest du eben schon angesprochen. Also Paracetamol, was ich ohne Rezept kriege. Ibuprofen 400, was ich auch ohne Rezept kriege. Kann man machen. Man muss aber wissen, vertrage ich das trotzdem? Also ist immer gut, wenn man erstmal einen Test macht, ein, zwei Tage das Zeug nimmt, drei Tage und merkt, oh, geht mir gut, ich habe keine Probleme. Und auch hier wieder zugrunde liegende Erkrankung. Warum nehme ich denn das Ibuprofen? Nehme ich das vielleicht, weil ich gerade einen akuten Bandscheibenvorfall habe? Nicht gut, damit würde ich auch nicht unbedingt fliegen wollen. Denn eine unbedachte Bewegung und dann tut es mal so richtig weh, das wäre doof. Was man gut nehmen kann, wäre aber zum Beispiel ein Protonenpumpenhemmer, also das Übliche, wenn ich eine Magenschleimhautentzündung habe, das ist ja meistens ein etwas längerer Prozess und dann kann man die vom Arzt verschriebenen Medikamente nehmen, die sind in der Regel ganz gut verträglich. Auch zum Beispiel Mittel gegen Durchfall, das gute Loperamid, Antidurchfallmittel, was man auf Tropenreisen gerne mal mit hat, das Notmedikament, theoretisch ist es gut, nur habe ich durch den Durchfall nicht vielleicht so viel Flüssigkeits- und Elektrolytverlust, dass ich doch nicht fliegen sollte. Denn dann werde ich auch schlapp und müde. Was immer geht, Pille für die Damen. Das ist kein Problem. Bei den Bluthochdruckmitteln, da sind wir wieder bei den inneren Erkrankungen, da ist es tatsächlich gut möglich. Die meisten Sachen kann man nehmen. Es gibt ein paar wenige, die sollte man nicht nehmen. Was auch gerne genommen wird, sind diese Asthma-Puster. Wenn man COPD oder Asthma hat, gibt so Sprays, die kann man in der Regel alle nehmen. Was nicht gut ist beim Fliegen, ist Cortison als Tablette. Sollte man nicht machen. Ja, über Beruhigungsmittel, glaube ich, müssen wir nicht reden. Die sind beim Fliegen kontraindiziert, würde ich nicht machen. Was haben wir noch? Koffein zum Beispiel. Ja, kann man machen in Maßen, aber zu viel ist auch nicht gut, weil das natürlich auch wieder im Übermaß Herzrhythmusstörungen machen kann. Ja, und dann gibt es noch eine spannende Sache. Zustand nach Betäubung. Also wenn ich zum Beispiel beim Zahnarzt bin, der hat mir irgendwas am Zahn gemacht, hat mir eine örtliche Betäubung da reingegeben oder der Hautarzt hat mir einen kleinen Leberfleck rausgebastelt mit einer örtlichen Betäubung, dann sollte ich 12 Stunden warten, bis ich mich als verantwortlicher Pilot hinter Steuer setze. Wenn das eine Allgemeinnarkose war, so, selbst wenn es nur eine kurze war, Viertelstunde schlafen, weil man eine Darmspiegelung hatte oder eine Magenspiegelung, dann muss man mindestens 24 Stunden warten. Das Gleiche gilt übrigens auch für Impfungen. Mindestens 12 Stunden warten. Tetanusimpfung, egal, Hepatitis A, was man alles so kriegt, Grippeimpfung, mindestens 12 Stunden warten. Ja, das war es eigentlich zu den Medikamenten. Und im Zweifelsfall immer den Fliegerarzt fragen. Der freut sich. Einfach eine E-Mail schreiben oder anrufen und fragen, pass auf, ich kriege jetzt das und das Medikament, vielleicht ist ja irgendwas Seltenes, was in dieser Liste der EASA nicht drinsteht, irgendein Mittel gegen Fußpilz zum Beispiel, dann muss man fragen, kann ich das nehmen oder kann ich es nicht nehmen?
Das macht Sinn. Jetzt haben wir schon so viel über Krankheiten gehört, über Tabletten. Jetzt guckt Fritz in sein Medical rein, sieht, ach Mensch, Termin steht an in 3 Wochen beim Oliver für die Verlängerung des Medicals. Kann ich mich auf diese Untersuchung vorbereiten?
Ja, grundsätzlich gilt Folgendes. Wenn man schon ein Medical hat, kann man bis zu 45 Tage vor dem Ablauf des aktuellen Medicals zum Fliegerarzt gehen, wenn dann alles fein ist. Verlängert er das Medical, das gilt dann ab dem normalen Ablaufdatum wieder für die jeweilige Zeit. Ich kann also bis zu 6 Wochen vor dem Ablauf des Medicals kommen und das gilt dann bis zum Medical plus die normale Zeit danach. Das schon mal vorweg. Ganz wichtig, das ist mir wirklich wichtig, weil ich erlebe es immer wieder, dass für die Piloten der Medical-Termin ähnlich unvorhersehbar kommt wie Weihnachten. Das heißt, die rufen an und sagen, ja, mein Medical läuft nächste Woche ab und ich habe doch den Turn mit meinen Clubkumpels vor ans Nordkap. Ich brauche jetzt dringend ein Medical bis nächste Woche. Habe ich ja ganz verschwitzt. Das ist unglücklich. Die meisten Fliegerärzte haben ganz gut zu tun und ich empfehle immer, ungefähr 4 Monate vor Ablauf des Medicals, ist ja bekannt, da schon einen Termin zu machen, sodass die Untersuchung dann ungefähr 30 bis 40 Tage vor Ablauf des Medicals stattfinden kann. Das ist super wichtig. Okay, also wenn ich dann tatsächlich da bin oder mich vorbereiten möchte auf das Medical, ganz, ganz wichtig, ist zum Treffen mit dem Pflegearzt das noch existierende Medical mitzubringen, wenn man schon eines hat. Und vor allem ganz wichtig, Sehhilfen. Wenn man Sehhilfen hat, sei es als erste Untersuchung oder als Nachuntersuchung, die aktuelle Sehbrille oder Sehhilfen, die man trägt, das können auch Kontaktlinsen sein, mitzubringen. Bei Kontaktlinsen idealerweise dann auch noch einen kleinen Behälter, damit man die rausnehmen kann, kurz zwischenlagern kann, denn wir müssen den Sehtest auch immer ohne Korrektur machen. Bitte auch den Brillenpass oder Kontaktlinsenpass immer mitnehmen. Das ist super wichtig, denn manchmal wird da auch abhängig vom Lebensalter oder von den Sehfehlern noch nachgeguckt und man muss die Dioptrien dort eintragen. Das ist immer sinnvoll, den Brillenpass mitzubringen, um auch beurteilen zu können, ist das schon eine Gleitsichtbrille oder ist es noch eine reine Fernbrille, wenn man etwas jünger ist. Ja, altes Medical, Brille, ach ja, ganz wichtig, eine einigermaßen gefüllte Blase sollte man mitbringen.
Ja, das ist richtig.
Denn der Urintest ist zwingend notwendig bei jeder Untersuchung, für alle Klassen, bei jeder Untersuchung. Und wenn jemand irgendwie gerade kurz vorher nochmal irgendwo sich erleichtert hat, dann ist das gut für ihn, aber er muss dann erstmal wieder eine halbe Stunde im Wartezimmer sitzen und Wasser saufen, damit er noch ein bisschen Urin abgeben kann, damit man es abschließen kann. Also so ein bisschen Druck darf schon da sein.
Ich habe das so gemacht, als ich damals zur Untersuchung zu dir gefahren bin, habe ich mir im Elbtunnel schön Wasser reingepfiffen und habe dann schön im Wartezimmer gesessen, habe die Beinchen gekniffen. Aber das war in Ordnung, weil dann hatte ich wenigstens
was. Man kann auch sagen, ja, ich habe jetzt extra angehalten und ich muss jetzt erstmal Urin abgeben und dann geht die normale Untersuchung weiter. Das ist überhaupt kein Problem, aber bitte daran denken. Ganz, ganz wichtig ist auch Medikamentenlisten mitbringen. Wenn man dauerhaft Medikamenten einnimmt, die meisten Leute haben so ein Zettelchen irgendwie ohnehin in der Brieftasche oder auf dem Handy eine Notiz, was sie alles nehmen. Bitte alles mitbringen. Wenn man aktuelle Befunde von seinem Hausarzt hat, aus dem Check-up zum Beispiel oder so, auch gerne mitbringen. Das kann man unter Umständen alles nutzen. Oder ein EKG vom Hausarzt sowieso hat machen lassen, wenn es ohnehin dran ist. Freuen wir uns, das muss dann nicht doppelt gemacht werden. Es darf allerdings nicht älter als 6 Wochen sein.
Gibt es eigentlich Missverständnisse, die auftreten können bei der Untersuchung, dass dann auf einmal der Pilot zu dir sagt, ups, das wusste ich gar nicht?
Missverständnisse gibt es eigentlich nicht so viel. Also es gibt manchmal, sage ich mal, Fragen, was den Untersuchungsumfang betrifft. Viele wissen nicht, dass ab und zu mal ein EKG gemacht werden muss oder dass jedes Mal der Sehtest gemacht werden muss. Das ist aber schnell zu klären. Manchmal, und da wird es jetzt interessant, wir haben auch eine präventive Komponente in der Flugmedizin. Das heißt, wir checken nicht nur, könnte der jetzt im Moment flugtauglich sein oder nicht, sondern wir möchten natürlich gerne unsere Piloten, Pilotinnen auch beraten, damit sie möglichst lange in der Luft bleiben können. Mit anderen Worten, manche meiner Piloten, Pilotinnen kommen nur zu mir, die sehen nur mich als Arzt, einmal im Jahr. Oder einmal alle 2 Jahre. Das ist egal. Und viele nehmen diese Gelegenheit auch wahr, das quasi mit als Check-up zu machen. Das heißt, die sagen, ja, mach doch mal ein bisschen mehr Blutwerte oder nimm überhaupt Blut ab. Auch Klasse 2 Piloten können das machen, wenn sie wollen. Und dann mach doch mal Blutbild und Blutfettwerte, Cholesterin und Blutzucker und. Vielleicht bei den älteren Herren noch den Prostatawert und so. Mach das doch mal alles mit. Und da beraten wir natürlich dann hinterher auch und sagen, Mensch, pass auf, hier, dein Cholesterin ist vielleicht noch ein bisschen zu hoch, das schlechte LDL-Cholesterin ist etwas zu hoch. Würde ich nochmal angesichts des Alters und der Vorgeschichte mit Rauchen und Familienvorgeschichte, würde ich das doch nochmal weiter abklären lassen beim Kardiologen zum Beispiel. Dass der nochmal Ultraschall macht, der Schlagadern und so weiter. Und das ist gut. Also wenn jemand da tatsächlich sagt, ja, finde ich okay. Es ergibt sich aber auch manchmal einfach so, dass wir sagen, Mensch, dein Blutdruck ist hier im Moment bei der Untersuchung doch deutlich zu hoch. Und auch Viertelstunde später in der Praxis nochmal gemessen, immer noch zu hoch. Dann muss man sagen, okay, lieber Pilot, liebe Pilotin, das muss weiter beim Hausarzt abgeklärt werden. Steckt da vielleicht ein dauerhafter Bluthochdruck dahinter mit entsprechenden Gefährdungen für die Organe? Das heißt, die kriegen dann eine Überweisung mit an den Hausarzt. Blutdruckwert ist so und so hoch. Bitte weitere Abklärung und Arztbrief. So. Im Idealfall geht der Pilot dann sofort dahin. Der Hausarzt macht seine Diagnostik, macht vielleicht auch eine Langzeitblutdruckmessung, merkt, oh, das ist wirklich zu hoch. Dann wird der Pilot vielleicht auf ein Blutdruckmittel eingestellt, macht noch eine Langzeitblutdruckmessung und schickt mir das sofort zu. Wenn das dann alles zufriedenstellend ist, kriegt er das Medical, überhaupt kein Problem. Wir haben bei diesen ganzen, das ist leider so etwas, was immer sehr von den Piloten manchmal so ein bisschen ungern gemacht wird. Weitere Befunde besorgen, das ist ja auch schwer, Termine bei Fachärzten zu bekommen. Das verzögert leider die Sache immer sehr. Wenn ich also sage, Mensch, hier muss nochmal zum Augenarzt, das war hier nicht ausreichend, da muss der Augenarzt ran. Klar, man braucht einen Termin, das dauert ein paar Tage, paar Wochen vielleicht, aber dann liegt es da und sehr, sehr oft dauert es wirklich zu lange und dann gehen die Monate ins Land, der Fall liegt immer noch bei mir auf dem Schreibtisch und ist nicht abgeschlossen, weil vielleicht gerade auch Winter ist, der Pilot muss gar nicht fliegen. Aber es ist unschön und da möchte ich doch immer appellieren, dass die Piloten dann doch zügig die Befunde versuchen zu besorgen.
Du hast es jetzt gerade angesprochen, auch mit diesem Besorgen von mehreren Befunden. Könntest du dir vorstellen, dass vielleicht dieses Besorgen mehrerer Befunde vielleicht dann auch so dieses Kratzen an der Oberfläche mehr in die Tiefe gehend dann auch damit vielleicht zusammenhängt, dass Piloten Angst haben, die Flugtauglichkeit vielleicht verlieren zu können, dass man dann sagt, naja, dann lassen wir den Brock mal lieber nicht buddeln,
Dass der jetzt hier noch irgendwie was definitiv findet. Also natürlich ist das, was wir machen bei der Untersuchung, eine Momentaufnahme. Ja, was in den 1-2 Jahren vorher war, das müssten die Piloten eigentlich auch ehrlicherweise auf diesem Zettel angeben, den sie jedes Mal ausfüllen müssen. Auf den Fragen, gibt es medizinische Neuigkeiten? Gab es Arztbesuche seit der letzten Tauglichkeitsuntersuchung? Das muss man ja ankreuzen und auch wahrheitsgemäß. Nun, es gibt natürlich immer welche, die sagen, nö, da kreuze ich mal überall Nein an und dann hoffe ich, dass ich irgendwie durchkomme. Ja, das kann funktionieren, muss aber nicht funktionieren. Also, mit anderen Worten, ich habe tatsächlich auch schon mal jemanden gehabt, der überall Nein angekreuzt hatte. Ja, und leider dann stellte sich in der Urinuntersuchung doch raus, dass der Zucker im Urin hatte. Und letztendlich stellte sich raus, dass er schon seit Jahren einen Diabetes hat, der auch mit Medikamenten behandelt werden musste. Und er hat das einfach nicht angegeben, weil das natürlich Konsequenzen hat für die Flügeltauglichkeit. Und das ist natürlich ungut, wenn man so auf seinen Fliegerarzt zugeht. Wir sind zwar quasi Sachverständige und müssen das den Zustand eines Piloten oder Pilotin mit dem Gesetz vergleichen und sagen, geht, geht nicht oder geht vielleicht. Aber wir möchten trotzdem Vertrauen haben. Wir geben Vertrauen. Und wir schenken Vertrauen. Unsere Daten, die wir erheben, wir müssen alles, was wir erheben an technischen Befunden, körperliche Untersuchungen, technische Befunde, EKG, Urinbefund, Sehtests, Laborwerte, müssen wir alles an das Luftfahrtbundesamt übermitteln. Das hat die EASA so festgelegt. Da können wir nicht raus aus der Nummer. Alles andere, was uns der Pilot so sagt, aber wir müssen natürlich auch psychische Sachen übermitteln. Wenn der Pilot berichtet, er hat seit einem Jahr aufgrund irgendwelcher Sachen immer Selbstmordgedanken. Das müssen wir natürlich entsprechend bewerten, völlig klar. Dafür sind wir auch da. Und das heißt im Umkehrschluss, dass wir auch sagen müssen manchmal, nee, ich kann dir im Moment leider kein Medical geben, da brauche ich nochmal weitere Angaben. Da brauche ich mal einen Befund vom aktuellen Psychologen oder Psychiater, wie lange bist du schon in Behandlung, was ist da für eine Diagnose gestellt genau und welche Behandlung soll noch stattfinden. Dafür sind wir da. Das ist unangenehm. Aber es ist auch unangenehm, wenn der Pilot versucht, sich selber letztendlich zu betrügen. Das nützt keinem. Ich kann nur an alle Pilotinnen und Piloten appellieren, seid ehrlich zu euch selber, seid ehrlich zu uns. Das ist der beste Weg.
Ist denn Wenn sowas passiert, sagen wir, ich komme jetzt tatsächlich irgendwie mit einer psychischen Erkrankung oder mit irgendwas anderem, was dann irgendwann wieder geheilt ist. Wie ist denn da der Ablauf? Ist mein Medical dann abgelaufen? Ist es ruhend? Muss ich ein komplett neues machen?
Also zunächst mal gibt es bestimmte Zeiträume, wie lange Medicals abgelaufen sein dürfen und was dann zu passieren hat. Bis zu 2 Jahre nach Ablauf des Medicals wird eine ganz normale Nachuntersuchung Fliegertauglichkeit gemacht. Eine sogenannte Verlängerungsuntersuchung. Wenn das 2 bis 5 Jahre ungültig war, gibt es auch eine normale Erneuerungsuntersuchung. Aber der Fliegerarzt muss sich die Vorbefunde holen. Wenn der Pilot also woanders war vorher, der ist meinetwegen vor 6 Jahren woanders untersucht worden, dann ist er 6 Jahre nicht geflogen, kommt jetzt wieder zu mir, dann muss ich mir von dem Vorkollegen die Befunde besorgen. Das geht über so ein Verfahren der Software, die wir benutzen müssen. Und das Luftverbundesamt. So, und wenn es länger als 5 Jahre abgelaufen ist, das Medical, dann erfolgen tatsächlich die Untersuchungen im Umfang einer neuen Erstuntersuchung. Bewertet wird aber wie bei einer Nachuntersuchung. Ja? Wenn ich also 5 Jahre mein Klasse 1 Medical nicht verlängert habe, das ist mehr als 5 Jahre abgelaufen, dann muss ich tatsächlich nochmal quasi ins Aeromedical Center und mit Augenarzt und Kardiologen die große Nummer machen, wo ich einen ganzen Tag dort bin. Das kostet mittlerweile auch richtig Geld.
Ich komme zu dir zu einer Verlängerung. Jetzt stellst du fest, dass es bei mir eine psychische Erkrankung gibt. Das Medical ruht jetzt. Kann ein Pilot, der eine psychische Erkrankung durchlebt hat, wieder flugtauglich werden?
Kann er.
Ah, okay.
Das ist kein K.O.-Kriterium, überhaupt nicht. Das läuft so ab. Also erstmal generell vorweg, ein Medical entziehen oder auf Englisch revoke, das kann nur die Behörde. Das dürfen wir Fliegerärzte nicht. Wir dürfen das Medical, das Papierstückchen, das dürfen wir zwar und sollen wir auch einziehen, aber das Medical quasi ungültig machen, das dürfen wir nicht. Wir können es nur und sollen es einziehen. Wenn also jemand bei uns untauglich ist, weil er akut irgendwas hat, dann muss ich dem sagen, bitte gib mir jetzt dein Medical, du kriegst es wieder, wenn du wieder fliegen kannst. Oder kriegst ein neues dann. So. Wenn jemand, und das ist jetzt unabhängig, ob es eine psychische oder eine andere Ursache hat, nicht fliegen kann, dann ist es so, dass, und das wird auch ein bisschen länger dauern, dass man entweder eine Untauglichkeit feststellt beim Piloten, oder aber der Pilot sagt, nee, ich breche jetzt die Untersuchung ab. Ich mache jetzt gar nichts mehr. Ja, ich muss vielleicht noch einen Befund besorgen von meinem Psychiater, mache ich aber nicht. Dann sagt der, ich möchte jetzt die Untersuchung abbrechen, sagt das seinem Fliegerarzt, der macht das auch offiziell beim Luftfahrtbundesamt, sagt, nee, Untersuchung ist abgebrochen worden, weil Pilot möchte die Untersuchung abbrechen. Grund muss man noch nicht mal reinschreiben. So, und dann ist das natürlich auch ungültig, das Medical. Ist völlig klar, also ist ja abgelaufen dann. Man kann dann nicht mehr fliegen. Und diese Verpflichtung hat der Pilot halt, genauso wie die Verpflichtung, seinen Fliegerarzt zu fragen, wenn er nicht weiß, ob er flugtauglich ist oder nicht, nach einer Operation oder nach einer psychiatrischen Behandlung zum Beispiel. Ne? Das heißt, wenn kommt einer zu mir und sagt, ah, ich habe jetzt hier psychiatrische Behandlung, ich war ein halbes Jahr in der Klinik, stationär, ja, und jetzt geht's wieder. Ja, man kann fliegen, dann müssen die aktuellen psychiatrischen Befunde besorgt werden. Und jetzt kommt's, der Fliegerarzt muss dann dieses sogenannte Konsultationsverfahren beim Luftfahrtbundesamt anstoßen. Da gibt's bestimmte Kriterien, bestimmte Diagnosen, bei denen das gemacht werden muss, in jedem Feld der Medizin. Und der Fliegerarzt macht dann quasi schon den Vorschlag dem Luftfahrtbundesamt auf einem speziellen Formular und sagt, ja, Pilot, Pilotin X kann weiterfliegen, Diagnose so und so, Zustand nach. Und Bedingungen sind aber zum Beispiel eine verkürzte Geltungsdauer des Medicals. Nicht vielleicht 5 Jahre, sondern nur 2 Jahre oder 1 Jahr oder 6 Monate. Und Was sehr häufig ist, sind auch das Beibringen, das regelmäßige Beibringen von fachärztlichen Befunden, um zu schauen, wie ist denn der Verlauf? Ist der stabil? Das heißt, man kann zum Beispiel reinschreiben, ja, der soll dann zu jeder Tauglichkeitsuntersuchung aktuelles psychiatrisches Stellungnahme mitbringen. Dieser Vorschlag des Pflegearztes wird ans Luftfahrtbundesamt geschickt, dort geprüft und zusammen mit dem Pflegearzt wird dann entschieden, ja, kann man so machen. Oder das Luftfahrtbundesamt sagt, nee, ach, hier wollen wir doch lieber noch diese und jene Auflage zusätzlich drin haben. Zum Beispiel darf nur mit Sicherheitspilot fliegen. Sowas. Ne? Und diese Rückmeldung geht wieder an den Fliegerarzt und dann kann er das Medical mit den entsprechenden Auflagen ausstellen. Eine kleine Info nochmal als Ergänzung dazu. Das bezog sich jetzt eben alles auf Privatpiloten. Also Fliegerarzt macht einen Vorschlag, Pilot kann weiterfliegen mit diesen und jenen Beschränkungen oder Auflagen. Bei einer Klasse 1, bei einem gewerblichen Piloten, ist es so, dass der Fliegerarzt bestimmte Diagnosen und Sachverhalte an das Luftfahrtbundesamt verweisen muss. Das bedeutet, der Fall wird komplett an das Luftfahrtbundesamt Referat Flugmedizin weitergegeben und dort entscheiden die und stellen auch in der Regel das Medical aus. Also, oder auch nicht. Die entscheiden aber letztendlich alleine für sich, der Fall ist komplett aus den Händen des Pflegearztes raus. Der kann auch nicht mal reingucken, bis das entschieden ist.
Du hattest schon so ein bisschen Amerika angesprochen mit verschiedenen Stufen des Medicals. Sind dir persönlich denn auch noch Länder bekannt, die aus deiner Sicht heraus sehr strenge oder auch eher lockere Regelungen bezüglich des Medicals handhaben?
Ja, selbstverständlich. Also sehr, sehr streng sind China und Russland. Das ist tatsächlich so. Nordkorea weiß ich jetzt nicht so, aber vermutlich auch. Aber das ist bekannt. Ich treffe ab und zu auf den Kongressen Kollegen von dort und frage mal, wie das da so läuft. Ja, das ist alles doch ein bisschen kontrollierter. In Russland weiß ich, dass es bis vor einigen Jahren üblich war, auf Sportflugplätzen oder Agrarflugplätzen, dass da auch immer ein Fliegerarzt rumlief und aktuell bei den Piloten nochmal vor dem Start den Blutdruck messen musste. Vielleicht ist es auch eine Urban Legend, ich weiß es nicht, aber generell sind die Gesetze dort sehr viel strenger. Entspannter sieht man die Sache zum Beispiel in Australien und Neuseeland. Ich bin da selber auch schon mal geflogen und die Australier, die haben jetzt auch so ein Self-Declaration Medical eingeführt. Probieren das jetzt mal aus, gucken, wie es geht. Ich weiß auch zum Beispiel aus der Schweiz, die hatten mal vor einigen Jahren, vor, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren, zum Beispiel den Entfall des Medicals für Segelflieger probiert. Das war aber keine gute Idee, denn dann sind doch diverse, auch vor allem ältere Segelflugzeugpiloten mit oder aus medizinischen Gründen leider verunfallt. Und dann hat man das wieder rückgängig gemacht. Die müssen jetzt genauso wieder ein Klasse 2 Medical haben. Und Australien und Neuseeland geht eigentlich den ähnlichen Weg wie USA. Da gibt es also jetzt eine Medical-Klasse, das kann man sich selber quasi ausstellen. Die Frage ist immer, macht es die Versicherung mit, wenn man ein eigenes Flugzeug hat? Macht es der Verein mit? Diese Medical-Pflicht ist definitiv in der EASA verankert. Das Problem entsteht vor allen Dingen bei Vereinen, die Vereinsflugzeuge haben. Der Verein, gab es einen Fall vor ein paar Jahren, wo ein Mann sein Medical verloren hat, ist dann bei Nacht und Nebel auf dem Flugplatz zu seinem Verein, wusste ja, wo die Schlüssel am Schlüsselbrett hängen der Flugzeuge, ist losgeflogen, ist tödlich verunglückt. So, und dann hat die Witwe dieses Mannes den Vereinsvorstand verklagt, dass das zu einfach gemacht wurde. Da kann ja jeder hingehen, der weiß, wo die Schlüssel hängen und losfliegen. Ja, gab es tatsächlich und der Vereinsvorstand ist tatsächlich da auch in der Haftung gewesen. Und letztendlich muss heutzutage jeder Verein, jeder Vereinsvorstand sicherstellen oder möglichst gut sicherstellen, dass seine Leute nur mit dem gültigen Medical fliegen. Das kann man machen, indem man zum Beispiel die Schlüssel in einer computerisierten Schublade verwahrt, die nur aufgeht, wenn im System dahinter ein gültiges Medical vom Vorstand eingetragen wurde zum Beispiel. Und nur dann geht sie auf. Wenn ich kein gültiges Medical habe, kann man zum Beispiel in meinem Verein noch nicht mal buchen. Geschweige denn Schlüssel an die Schlüsselschublade rankommen. Also das ist zumindest formal sinnvoll. Also das ist, wird je nach Land und Versicherungsstatus natürlich immer unterschiedlich gehandhabt. In den USA ist ja jeder für sich verantwortlich. Die sind die Hürden zum Teil sehr viel geringer, aber die Schadensersatzforderungen sind astronomisch, wenn man da irgendwas macht und irgendwem in den Garten reinfällt. Das ist doof.
Das stimmt. Das Thema, was dem Ganzen ja sehr stark zugrunde liegt, ist ja das Thema Vertrauen. Ne? Einerseits Vertrauen, musst du dem Piloten vertrauen, der zu dir kommt und dir was vom Pferd erzählt. Der Verein muss dem Piloten vertrauen, dass er seine Medicals gemacht hat. Gut, also bei uns gibt's auch einen Dokumentencheck und so weiter und es ist alles im Vereinsflieger hinterlegt und mit Ablaufdatum, das fällt also auf. Da haben die Vereine, glaube ich, gelernt. Aber das Thema Vertrauen ist ja ein ganz großes. Und was mir auch aufgefallen ist oder was mir jetzt im Gespräch klar geworden ist, je älter ich werde, desto häufiger sehen wir uns. Und dann ist das ja schon fast so eine Teamarbeit, dass ich so lange wie möglich weiterfliegen kann. Gibt's da von deiner Seite aus irgendwelche Tipps, wie man die Beziehung zum Fliegerarzt positiv gestalten kann?
immer fragen, roter oder Weißwein. Nein.
Ja, bitte genau. Oder welches Flugzeugmodell hättest du nächstes Jahr gerne?
Das war ein Witz. Natürlich ist das völlig ungut. Und der Schuss kann mal so richtig da hinten losgehen. Ne? Aber nein. Also wir stehen ja auch vor dem Luftfahrtbundesamt gerade und wollen gerne wieder zugelassen. Wir müssen schon ordentlich arbeiten. Das geht eben nicht beim Bier an der Fliegerkneipe zu lösen, irgendwelche Sachen. Nein, ich sage immer, Fliegen ist ja nur eine kleine Facette des Lebens. Für manche wird sie irgendwann mal riesengroß und sagen, oh, das ist mein Leben. Die berühmten alten Adler, die schon seit 14 geflogen sind und dann auch nicht mehr lassen können. Und das ist manchmal tatsächlich schwierig. Ich erzähle dann immer gerne eine Geschichte von Vereinskameraden, die dann mit Alter 75 oder 70 oder je nachdem beim Clubabend einen ausgegeben haben und sagen, so Leute, ich gebe heute alles aus. Grund ist, ich höre jetzt offiziell auf, von links zu fliegen. Ne? Ich fliege nur noch als Passagier mit, als Beobachter und fliege halt von rechts. Und alles ist gut, völlig entspannt, bevor man gezwungen wird durch einen blöden Unfall oder eine Untauglichkeit oder der Kampf gegen die Untauglichkeit kann auch sehr teuer werden, wenn zum Beispiel eine kardiologische Fragestellung ist und der ältere Pilot, die ältere Pilotin muss alle halbe Jahre irgendwie zum Kardiologen und sich Untersuchungen teuer machen lassen. Das ist zeitaufwendig, das kostet Geld und ist wirklich viel Nervigkeit dabei. Und wenn man das einmal so sagt und sagt, Mensch, was hat man schon gemacht in seinem Fliegerleben, ist es irgendwann auch mal gut. Das ist ähnlich wie mit dem Aufhören von Autofahren. Wobei Autofahren natürlich noch ein bisschen notwendiger ist in aller Regel. Aber es fällt schwer, ohne Frage. Aber man sollte sich rechtzeitig Gedanken machen. Wie lange will ich eigentlich noch fliegen? Wie lange möchte ich sicher fliegen? Für mich und für andere. Diese Frage sollte sich jeder Pilot ab und zu stellen. Dass man sich natürlich gesund ernährt und Sport macht und nicht seine Risikofaktoren weiter befördert und viel raucht und säuft wie ein Loch. Das fällt irgendwann auch auf. Das ist nicht gut. Weder für einen selber noch für die anderen. Kann man sich viel Ärger sparen. Einfach mal in den Spiegel gucken.
Gibt es eigentlich Mythen rund um die fliegerische Untersuchung, die es da draußen gibt, dass die sagen, also wenn du zum Fliegerarzt gehst, da darfst du das und das auf gar keinen Fall?
Ja, ach natürlich. Also da gibt es natürlich viele Storys, die in der Gemeinde da kursieren. Ganz früher sagt, der macht Hafenrundfahrt, also eine rektale Untersuchung und so. Das ist nicht mehr so. Genauso falsch ist, dass man Augen wie ein Jetpilot bei der Bundeswehr haben muss. Ne? Oh, was, du trägst eine Brille? Oh, das wird schwierig. Nein, das ist gar nicht schwierig. Ne? Diese ganzen Kriterien haben sich doch seit der Einführung der EASA-Regelung deutlich entspannt. Das war früher mal schlimmer, aber zum Beispiel bei der EASA ist es so, dass ich mit beiden Augen in der Ferne 70% scharf sehen muss und mit einzelnen Augen 50%. So, wenn ich schlechter bin, Problem, brauche ich eine Brille. Aber die meisten sind besser, vor allem wenn sie jünger sind. Und das ist also nicht so, dass man da Jetpiloten-Eigenschaften haben muss. Eine ganz wichtige Sache, was ich noch sagen möchte, ist Übergewicht. Die EASA hat in den Regularien so einen Passus drin, auch für Privatpiloten, dass ab einem bestimmten Body Mass Index, nämlich über 35, das ist schon erheblich übergewichtig, dass da erweiterte Untersuchungen empfohlen werden. Also kardiologische und lungenfachärztliche Untersuchungen, Untersuchungen auf Schlafapnoe. Und tatsächlich, das ist überzufällig häufig bei den Leuten mit so einem Body Mass Index. Da haben doch sehr viele wirklich eine bisher manchmal auch unbemerkte Schlafapnoe. Und das muss man einfach wissen. Übrigens ganz wichtig ist, beim Übergewicht geht es nicht nur um diese Schlafapnoe oder vielleicht Herzbelastung oder sowas, Kreislaufbelastung, sondern es geht auch darum, ganz simpel, dass ich im Notfall aus meinem Cockpit auch wieder rauskomme. Wir reden hier nicht von einem geräumigen Beach Bonanza Cockpit, sondern wir reden hier auch mal von einem Segelflugzeug, was an der Seite total eng ist, wo ich vorne einen Steuerknüppel habe, hinten habe ich noch einen Fallschirm auf dem Rücken und ich muss natürlich den Steuerknüppel auch mal ganz durchziehen können im Notfall. Wenn aber meine dicke Wampe dazwischen ist, dann klappt das nicht. Ne? Also mit anderen Worten, es gibt auch die Möglichkeit für Fliegerärzte in solchen Zweifelsfällen zu sagen, ja, okay, also Herz-Kreislauf, alles gut und lungenfachärztlich haben wir dich auch untersucht, alles gut, aber du hast trotzdem doch diesen erweiterten Umfang in Bauchhöhe und ich möchte jetzt gerne einen Bericht von einem Fluglehrer, das kann man auch, da gibt es spezielle Formulare, die man dann dem Piloten mitgibt. Der Fluglehrer muss dann ausfüllen, der Pilot kann alle Dinge, die mit der sicheren Durchführung des Fluges zu tun haben, selbst erledigen. Er kommt rein ins Cockpit, er kommt auch wieder raus, er kommt an alle Schalter dran, die er betätigen muss, er kann sich umgucken, er kann Luftraumbeobachtung machen, er kann sich verständigen mit ATC oder den anderen Flugzeugen. Solche Dimensionen hat das dann. Und das musste ein Fluglehrer bestätigen. Manche Fliegerärzte setzen sich da auch nochmal selber mit rein und gucken sich das an. Dazu muss aber der Fliegerarzt auch natürlich ein bisschen fliegerischen Hintergrund haben, dann kann er das machen. Sonst lässt man sich das eben vom Fluglehrer bestätigen und gut ist. Ja, ganz witzig. Also glaubt man gar nicht, ist aber doch, kommt ab und zu mal vor.
Spannend. In der ganzen Zeit, wo du jetzt Fliegerarzt bist, hat sich da viel verändert, beziehungsweise wird sich noch viel verändern an den Anforderungen?
Ich habe angefangen 1998 Fliegerarzt zu sein und da hatten wir noch relativ viel Untersuchungsmedizin dabei, mehr als es heute ist. Das heißt, da mussten dann die Leute auch ab und zu mal Ergometrie machen, also ein Fahrradfahren unter Belastung mit EKG-Ableitung. Das war vorgeschrieben, auch für Privatpiloten und dann in regelmäßigen Abständen Ruhe-EKGs. Das hat sich alles ein bisschen entspannt. Das ist weniger geworden. Bei Bedarf, wenn der Fliegerarzt was findet, kann er natürlich trotzdem alles fordern. Wenn er also beim Abhören eine Herzrhythmusunregelmäßigkeit feststellt, kann er sagen, so, jetzt will ich aber noch ein Langzeit-EKG haben, zum Beispiel. Aber die vorgeschriebenen Sachen sind deutlich weniger geworden. Die Vorgaben kommen von der EASA. Und das dauert immer eine Weile. Das bedeutet, ich bin auch immer auf diesen Fortbildungen und kriege das ab und zu mal mit, was da in der Pipeline ist. Ja, dann erfährt man also aus Köln, da sitzt EASA, ja, wir machen jetzt gerade Studien für diese und jene Erkrankung, für diese und jene Tauglichkeitsklasse. Und das muss dann mit allen Mitgliedsländern der EU, mit den jeweiligen flugmedizinischen Behörden besprochen werden, ob die das auch so sehen. Und dann wird das irgendwann beschlossen, dann muss es noch durch die Kommission und auch offiziell beschlossen werden, dann erscheint es irgendwann im EU-Gesetzblatt und dann ist es so. Die nationalen Luftfahrtbehörden müssen das dann auch umsetzen. Ah, das dauert also immer. Man hat so durchaus die Fortschritte in der Medizin im Blick. Nur bis das alles durch diesen ganzen Apparat durchgegangen ist, das dauert tatsächlich immer, ja, ich schätze mal, 2-3 Jahre locker. Vom ersten Gedanken, oh, wir können ja was tun, Diabetes Typ 1, insulinpflichtig beim Privatpiloten, Da könnte man ja auch mal eine Erleichterung machen oder das überhaupt zulassen. Da sind die Amis ein bisschen weiter. Das geht da ein bisschen schneller. In Europa, wie gesagt, aufgrund dieser hohen Anzahl von Mitgliedstaaten, die da alle mitreden wollen und auch zum Teil Bedenken haben oder auch nicht, da dauert das wirklich einfach lange. Der ganze Gesetzgebungsprozess dauert ewig.
Mhm. Das heißt, über das Thema Telemedizin und sowas brauchen wir uns da bei den Pflegeärzten lange nicht unterhalten.
Ja, Telemedizin ist eigentlich mehr ein Ding, was an Bord von kommerziellen Airlinern ein Thema ist. Das weiß der Fritz selber. Das heißt, da gibt es Telemetrie. Man kann bestimmte Sachen aus dem Airbus an einen Vertragsarzt weiterleiten, der guckt sich das an, gibt Tipps, wie man das oben dann im Flugzeug behandeln könnte. Im Privatbereich ist das überhaupt nicht kein Thema. Was natürlich ein Thema ist, ist das Thema Digitalisierung. Da ist jedes Mitgliedsland der EU auf sich selber gestellt. Also es gibt Länder, da kann man den Antrag vielleicht auch elektronisch schon ausfüllen und schickt das schon mal an seinen Fliegerarzt. Dazu bedarf es aber der Umsetzung durch die nationale Luftfahrtbehörde. Da sind wir noch nicht so weit. Die EU oder EASA hat da auch Pläne, aber das wird alles noch ein bisschen dauern. Das einzige Digitale, was wir haben, ist die Software, die wir von unserer nationalen Luftfahrtbehörde, vom Luftfahrtbundesamt gestellt bekommen. Das ist das eigentlich Einzige, was wir digital haben im Moment.
Täuscht eigentlich der Eindruck, dass wir immer weniger Flugmediziner haben? Also gerade hier hinter Stade Richtung Bremerhaven und so, da findest du eigentlich niemanden mehr.
Oh, schönes Thema. Nein, das täuscht überhaupt nicht. Das ist leider Realität. Als ich mit meinen Kursen 1996 angefangen habe, das ist wirklich echt schon gefühlt ewig her, waren wir in Deutschland noch etwas über 800 Flugmediziner. Jetzt sind wir knapp über 300. Und das inkludiert sogar die Kolleginnen, die bei Lufthansa festangestellt sind. Ja, also wenn man die jetzt schon mal abzieht, das sind vielleicht nochmal 15 oder so, dann sind wir schon unter 300. Dann gibt es viele, viele Fliegerärzte, die auch nur ihren örtlichen Segelflugverein vielleicht betreuen, Klasse 2 untersuchen auf dem Land irgendwo, aber selbst das wird weniger. Und ich selber bin in Hamburg tätig, habe aber auch tatsächlich Privatpiloten, die aus Mecklenburg-Vorpommern bis zu mir fahren müssen, weil sie da niemanden mehr finden vor Ort. Das liegt an mehreren Sachen. Zum einen, dass die Gesetzgebung und die Dokumentationspflichten mehr geworden sind. Wir haben zwar weniger Anforderungen oder technische Untersuchungen bei den Piloten selber, aber die Jurisdiktion ist nicht unbedingt einfacher geworden. Man muss mehr Formulare ausfüllen, man muss Sachen unterschreiben lassen und das auch unterschrieben dokumentieren, sowas in der Richtung. Das kommt alles von der EASA und auch das Luftfahrtbundesamt wird von der EASA auditiert, auch der Bereich Flugmedizin zum Beispiel. Und wenn da irgendwas Jahre gelaufen ist, dann sagt die EASA, oh, hier haben wir aber ein Finding, liebes LBA, musst du abstellen. Und das wird dann weiter an uns gereicht. Und wir müssen dann eben andere Dinge machen, die meistens etwas komplizierter sind als vorher. Ja, also
kein Spaß.
Ja, und das ist möglicherweise einer der Gründe, warum es immer weniger Fliegerärzte werden. Man muss ja auch, man wird ja nicht einfach so durch Hand auflegen, Fliegerarzt, sondern man muss Kurse besuchen. Man muss dann erstmal diese theoretischen Kurse besuchen. Man muss dann so und so viele Privatpiloten behandeln, bevor man dann irgendwann mal Berufspiloten beraten kann und untersuchen kann. Man muss alle 3 Jahre zugelassen werden. Das ist mit einem Audit verbunden. Audits kosten Geld. Auch das ist für viele ein Hindernis. Das muss auch erstmal wieder verdient werden, dieses Geld für das 3-jährige Audit. Und und dann sagen viele, ach nö, den Stress tue ich mir nicht an. Ich höre auf. Lohnt sich nicht mehr. Ne? Ja, und deswegen werden es leider weniger. Und die wenigen, da kommen wir wieder auf das Terminthema ganz am Anfang zurück. Macht bitte rechtzeitig den Termin. Ja, die meisten Fliegerärzte sind nicht nur Fliegerärzte, sondern haben auch noch eine Hausarztpraxis nebenher oder eine Facharztpraxis und sind ohnehin voll mit Terminen. Und das ist schön, wenn man noch ein bisschen Auswahl hat und das ungefähr 4 Monate vor Ablauf des Medicals den Termin schon mal bei seinem Fliegerarzt wieder macht, hat man meistens noch ein bisschen Auswahl. Das ist für keinen dann so stressig.
Ja, großartig. Wir sind soweit durch. Johann, möchtest du noch irgendetwas bezüglich deines Medicals von Oliver wissen?
Nein, ich komme dann einfach vorbei, aber ich habe gerade extra nochmal nachgeguckt. Ich habe noch ein bisschen Zeit bis 2026.
Sehr schön, prima.
Genau, ich auch.
Ja, hast recht.
Ich auch. Oliver, vielen, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir für unser Interview genommen hast, um uns so ausführlich mal auf den neuesten Stand zu bringen, was die Gesundheit der einzelnen Pilotinnen und Piloten da draußen angeht und was man tun kann, um fit zu bleiben und ohne Angst in die nächste Untersuchung gehen zu können.
Ja,
vielen lieben Dank.
Sehr gerne geschehen. Und nochmal bei Fragen, wendet euch bitte an euren Pflegearzt oder Pflegeärztin. Wir möchten, dass die Piloten in der Luft bleiben. Es ist leider nicht immer möglich oder nicht so einfach möglich. Das ist nun mal das Gesetz der Natur, aber wir möchten es eigentlich. Ja? Und deswegen bitte vertrauen und einfach offen reden und dann muss man halt Lösungen finden.
Genau. Und wer einen Fliegerarzt braucht, Dr. Brock nimmt bestimmt noch den einen oder anderen.
Keine Werbung. Nein, bitte nicht.
Sonst hätten wir jetzt deine Internetadresse unten in die Show.
Ach ja. Ach, man findet mich auch so. Wer es will, findet mich auch so.
Gut. Wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, wenn euch irgendwo was unklar ist, dann könnt ihr uns natürlich gerne kontaktieren. Johann, wie funktioniert das dann im Großen und Ganzen?
Ja, ihr findet uns per E-Mail auf der feedback@privatpilotenlounge.fm. Natürlich auch auf Facebook, auf Instagram, überall könnt ihr uns anschreiben, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und dann leiten wir die auch gerne weiter, falls es hier Fragen geben sollte, also direkt zu dieser Folge, leiten wir die dann auch gerne weiter.
Ja, ein Hinweis dazu noch. Es gibt oft Fragen von Leuten, die gerne fliegen möchten, noch nie ein Medical hatten und die fragen, ja, kann ich mit denen und jedem Erkrankung, kann ich damit überhaupt Medical kriegen? Das ist in der Regel schlecht am Telefon oder per E-Mail zu erklären. Es gibt, wie gesagt, ein paar K.O.-Kriterien, die kann man auch selber nachlesen auf den EASA Easy Access Seiten. Oft ist aber erst im Rahmen einer Untersuchung oder Vorstellung dieser Sachverhalt wirklich gut zu klären und zu erklären auch. Und das ist etwas, was ich auch noch sagen möchte. Fragt eure Fliegerärzte, Fliegerärztinnen bitte. Fragt, wenn ihr was nicht versteht, warum das so ist, welche physiologischen Hintergründe es vielleicht gibt. Wir haben es sehr, sehr oft, dass der Facharzt am Boden sagt, ja, ne, du kannst auch wieder arbeiten, dann kannst du auch wieder fliegen gehen. Ganz so ist es natürlich nicht, weil die Bedingungen im Flugzeug natürlich noch etwas andere sind und die individuelle Gesundheit nicht immer damit einverstanden ist.
Gerne hier, wir haben es jetzt eben gesagt, in die Shownotes reingucken. Der Dr. Brock steht euch da gerne Rede und Antwort, aber nur im persönlichen Gespräch.
Nein.
Nicht anrufen.
Ja, Mann. Nein. Also viele Sachen kann man klären per E-Mail, aber nicht alle, das wollte ich damit sagen.
Vielen, vielen herzlichen Dank. Euch da draußen, many happy landings, bleibt gesund, blue skies. Lieber Johann, viel Erfolg bei der praktischen Prüfung demnächst. Ich hoffe, du kannst da jetzt
mal bald. Erstmal Stunden sammeln.
Ah gut, er muss noch Stunden sammeln. Ja, und dir, lieber Oliver, nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Auch dir, many happy landings.
Dankeschön, euch auch. Und viel Dankeschön. Spaß bei der Ausbildung noch und bei der Prüfung dann. Nicht stade.
Die wir da haben. Du willst keine Folge verpassen und sie schon eine Woche vor allen anderen hören? Dann unterstütze uns auf Patreon. Als exklusiver Supporter bekommst du Zugang zu unseren Episoden 7 Tage früher und hilfst uns gleichzeitig, die Privatpiloten-Lounge weiter abheben zu lassen. Schau gerne vorbei auf Patreon und werde Teil unserer Community. Vielen Dank fürs Zuhören. Und always many happy landings.